ARD.
Es gibt ja tragische Beispiele. Es gibt ja Kinder, die überhaupt keine Schmerzrezeptoren haben, die glücklich aussehen, aber die haben eine Finger verloren, Knochen sind gebrochen. Das ist so wichtig, dass wir diesen Schmerzsinn haben. Aber im Alter ist es tatsächlich so, dass es gibt sehr viele Krankheiten, Diabetes zum Beispiel, wo diese Schmerzrezeptoren überempfindlich werden, weil diese Rezeptoren pathologisch geworden sind.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenswerten. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Korwis. Sehen, schmecken, fühlen, hören, riechen. Mal angenommen, Sie müssten auf einen Ihrer Sinne verzichten. Welchen würden Sie streichen? Dazu gibt es zahlreiche Befragungen mit einem klaren Befund. Das Sehen halten die wenigsten Menschen für verzichtbar. Deutlich eher würden sie ihren Tastsinn opfern. Mein heutiger Gast dürfte das als Frevel empfinden und ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Hierarchie der Sinne anders aussieht. Der Neurobiologe Gary Lewin, gebürtiger Brite und Ire, seit fast 30 Jahren Wahlberliner, erforscht am Max-Delbrück-Zentrum die Geheimnisse unseres Tastsinns. Er wurde dafür vielfach preisgekrönt und kommt des Rätsels Lösung, wie genau unser Fühlen funktioniert, immer näher. Professor Lewin, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, guten Tag.
Sie würden Ihren Tastsinn auf keinen Fall hergeben, oder?
Nein, es überrascht mich ein bisschen, diese Befragung. Ich sage das immer, dass wenn man die anderen Sinne dann betrachtet, man kann die relativ schnell wegkriegen. Du kannst die Augen schließen und dann leicht vorstellen, wie das ist, nicht zu sehen. Das ist genauso bei Hörsinn. Man kann die Ohren stopfen. Aber sich vorzustellen, ohne Tastsinn zu leben, ist eigentlich schwer. Es gibt keine Methode, um das temporär wegzukriegen. Ich fühle immer noch was. Unsere ganze Haut ist sensibel und die Information, die von unserer Fingerspitze bis unser Gehirn, es dauert weniger als 20 bis 50 Millisekunden. Das ist schneller als ein Blinken. Wir kriegen diese Information praktisch sofort ins Gehirn. Und das ist eigentlich sinnvoll, weil wir interagieren mit unserer Umgebung ständig und schnell. Wenn wir laufen, Tennis spielen, alles passiert blitzschnell und wir müssen diese mechanische Bewegung ganz genau kontrollieren in Echtzeit.
Sie haben jetzt schon Beispiele genannt wie Tennisspielen etc. Das ist ja auch alles mit dem Tastsinn verbunden. Genau. Man denkt ja immer landläufig als erstes beim Tastsinn an Dinge, die ich mit meinen Fingern anfasse. Ne? Wie ich habe jetzt hier meine Hand aufs Mischpult zum Beispiel gelegt, spüre die Tasten. Aber der Tastsinn, das umfasst ja noch viel, viel mehr. Also auch wenn ich laufe mit meinen Fußsohlen.
Genau. Die Vibrationen sind wahrgenommen und die Vibration ändert sich mit der Geschwindigkeit oder der Festigkeit von der Boden. Und diese Dinge, das ist nur durch die Tastsinn. Das ist nicht visuell. Wenn man die Augen schließt, man kriegt das sofort mit, wenn der Oberfläche griffig ist oder nicht griffig. Und ich denke, wenn man überhaupt keinen Tastsinn hat, es hat etwas mit unserer Identität zu tun. So deswegen diese ursprüngliche Frage, dass es verzichtbar ist, ist vielleicht noch nicht so überlegt von den Leuten. Und wenn ich sage in Echtzeit, das ist wirklich in Echtzeit. Ich nehme ein Beispiel von Sehen. Diese Wahrnehmung ist eigentlich ganz langsam. Um diese Photon in ein elektrisches Signal umzuwandeln, dauert das mindestens ein Fünftel Sekunde. Wir denken, dass wir sehen in Echtzeit, aber wir sehen der Vergangenheit ständig. Alles, was passiert, ist schon passiert. Und das ist ein Grund, warum es so schwer ist, einen Flieger zu kriegen. Weil die Verarbeitung von Licht von der Fliege ist viel schneller als unsere Verarbeitung.
Ah, jetzt verstehe ich mein Problem, warum ich die immer nicht erwische. Der Tastsinn ist, glaube ich, auch der Sinn, den wir als allererstes entwickeln.
Der Tastsinn ist fast voll entwickelt, so halbwegs durch Gestation, so durch die Schwangerschaften. Und sofort, dass das Baby sich bewegt, dann hat das Baby einen Tastsinn.
Jetzt heißt die Arbeitsgruppe, die Sie am Max-Delbrück-Zentrum leiten, die widmet sich der Somatosensorik. Da ist der Tastsinn sozusagen ein Teilgebiet. Somatosensorik umfasst noch viel mehr, zum Beispiel auch diese Propriozeption. Ich wusste, dass ich bei diesem Wort hängen bleibe. Propriozeption, das ist mein persönlicher Endgegner in der Sprache. Und das, finde ich, ist auch ein ganz spannender Bereich. Also, dass der Tastsinn oder diese Fähigkeit, mit der Haut zu fühlen, uns auch hilft, unsere eigenen
ja, Körper zu halten und auch genau wissen, wo wir sind. Wir wissen, wo wir sind und wo unsere Hände, Füße sind, automatisch. Man muss nicht darüber denken. Alles wird verarbeitet unter der Bewusstsein. Und das ist eine erstaunliche Eigenschaft, weil diese Proprozeptoren, die sind Rezeptoren, die in der Muskel und in die Gelenke sitzen und die messen ganz genau, wie lange die Muskel sind und ob die Muskel kontrahiert hat. Und diese Information kommt von allen Muskeln, allen Gelenken gleichzeitig, wird verarbeitet in das Gehirn und gibt uns ein Bild von wo wir sind und wie schnell wir im Moment sich bewegen und so weiter. Es ist auch der Tastsinn trägt auch dazu bei. Diese Rückkopplung von der Haut ist auch wichtig für unsere Bewegung und unsere Positionssinn, wo unser Körper in der Raum sich befindet. Ja.
Genau, und auch welche Ausmaße mein Körper annimmt. Ich habe da mal mit einem Forscher in Leipzig gesprochen, Martin Grunwald, kennen Sie bestimmt. Und der hat mit Magersüchtigen gearbeitet und versucht, eine Therapie für die zu entwickeln. Ein Problem bei Magersucht ist ja, dass den Betroffenen so ein Gefühl dafür fehlt, wo fängt mein Körper an, wo hört er auf? Die fühlen sich so ausufernd. Mhm. Und er hat versucht, eine Therapie zu entwickeln, indem er die in ganz enge Neoprenanzüge gepackt hat. Wer sowas schon mal anhatte, da fühlt man sich ja wirklich wie Wurst in Pelle. Mm. Und er hatte die Hoffnung, dass das helfen könnte, die Grenzen des eigenen Körpers realistischer zu erfassen.
Ja, genau. Und ich glaube, es gibt sehr viele Dysfunktionen von so einem Tastsinn, die wir nicht verstehen. Der Tastsinn hat etwas mit unserer Identität zu tun. Das scheint weit auseinander, psychische Erkrankungen mit Tastsinn zu vergleichen. Aber die sind echt sehr eng verbunden miteinander. Und es ist nicht nur autistische Leute oder psychotische Krankheiten, so Schizophrenie, haben alle eine Komponent von Sinnesstörung. Und das ist wohl bekannt, aber nicht so viel erforscht.
So. Gucken wir uns mal genauer an, wie dieser Tastsinn funktioniert. Kurze Erklärung, es gibt einen mechanischen Reiz, also meine Finger fahren über einen rauen Stoff zum Beispiel. Sensoren in der Haut nehmen diesen Reiz auf, wandeln den um in einen elektrischen Reiz und leiten diesen Reiz eben ans Gehirn weiter. Das ist jetzt die radikal vereinfachte Variante. Ihre Arbeitsgruppe erforscht das auf molekularer Ebene, also ganz genau. Gucken wir uns mal die erste Etappe an. Nehmen wir mal unsere Fingerkuppen, so als die Tastprofis, sage ich mal. Da sitzt ja das sogenannte Meissner-Körperchen. Das ist schon lange bekannt. Aber was ist das?
Ja, der Meissner-Körbchen ist ein sehr schönes Ding. Das sind die Endigungen von sensorischen Neuronen. Erstmal muss man mit den sensorischen Neuronen anfangen, der Meccanorezeptor. Diese Zellen befinden sich in der Spinalganglien, aber die sind sehr besondere Zellen, weil die haben einen extrem langen Ausläufer. Das heißt, dass eine Meccanorezeptor hat eine Länge von bis zu 1,5 Meter.
Und das also so eine Nervenzelle.
Eine Nervenzelle entlang der Wirbelsäule und da gibt es Synapsen, das ist die Kommunikationspunkte zwischen das Meccanorezeptor und das Gehirn. Und das ist der erste Station sozusagen. Der andere Ausläufer geht zum Haut und das ist, wo alles stattfindet. Das heißt, es muss eine mechanische Reize in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Diese Rezeptoren sind extrem sensibel. Wir können eine Vibration wahrnehmen, die nur 50 Nanometer groß ist. Und wie passiert das? Dieser mechanische Reizer muss ein Protein direkt aktivieren, so sofort. Und diese mechanosensible Proteine sind in der Regel Ionkanäle. Das sind Proteine, die sitzen auf das Membran. Und wenn das Protein sich ändert in seiner Form, dann bildet das Protein ein Loch in Membran. Und diesen Loch lässt dann Ionen durchfließen.
Also es ist wie eine Pore, die dann aufgeht, wenn mein Finger zum Beispiel eben auf einen Spitzengegenstand oder
genau,
sowas.
Genau, und diese Ionen, die dann reinfließen, führen dazu, dass Aktionspotenzialen ausgelöst werden, weil die Aktionspotenzial kennen die meisten von den Schülern, sind die Informationsmittel von das Nervensystem und diese Aktionspotenzialen sind wie digitale Punkte, tick, 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 tick und wenn ich einen Tastrezeptor aktiviere mit einer Vibration, jede Welle von diesen Vibrationen wird ein Aktionspotenzial auslösen. Und wir wollen verstehen, was sind die Proteine, die das tun und wie funktionieren die?
Und da haben Sie ja eins kürzlich auch erst herausgefunden.
Genau, ne? So es gab schon die Nobel Prize für Physiologie und Medizin vor, ich glaube jetzt 3 Jahre, für ein Protein, das nennt sich Piezo 2. Das ist ein sogenannten mechanosensitives Ionkanal. Und es war klar nach der Entdeckung von diesem Kanal, dass es ist nicht nur diesen Kanal. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren gesucht nach anderen Proteinen, die zusätzlich zu diesem Protein mechanosensitiv sind. Und da haben wir ein Protein, das nennt sich LKN1. Und wir versuchen, mehr Proteine zu finden. Es ist nicht so, dass die einzelnen Proteine einen einzelnen Job machen, getrennt voneinander. Es ist wahrscheinlich, aber noch nicht klar, dass die sind zusammengebaut in, was ich nenne, als molecular Maschinen, so kleine Aggregationen von mehreren Proteinen, die zusammenarbeiten.
Ganz kurz, cool. Also wir haben dieses eine Protein, was sozusagen wie ein Türöffner funktioniert, genau, für den mechanischen Reiz, dann kommt der in die Haut.
Ja.
Und da trifft er dann auf so einen ganzen Haufen anderer Zellen, die sich in diesem, was ich vorhin nannte, Meissner-Körperchen versammeln. Und da wird dann auch wieder ein Protein entwickelt, was Sie auch mal entdeckt haben.
Genau. Ja.
Und, so, es und das gibt, ist dafür verantwortlich, dass man gut fühlen kann, oder?
Genau, so, es gibt mindestens eine, ist wahrscheinlich, wir wissen inzwischen, es gibt mehr. Aber diese, was man vorstellen muss in diesen Körperchen, der Axon geht rein, aber verwickelt sich ganz eng mit Zellen innerhalb der Körperchen. Und diese Zellen heißen sensorische Schwannzellen. Das ist eine Art Gliazellen. Und Gliazellen sind Zellen, die unsere Axonen Myelin geben und so weiter. Aber die sind sehr spezialisierte Zellen, die selbst auch mechanosensitiv sind. Und das ist auch wahrscheinlich ein bisschen der Trick, warum alles so super sensibel ist, weil es ist nicht nur die Endigungen der Mechanosensitivität besitzt, es ist auch diese Zellen, die sehr eng mit diesen Endigungen verbunden sind. Diese Sensibilität ist absolut notwendig, weil unser Tastsinn so wichtig ist. Ein gutes Beispiel, was alle verstehen kann, wenn die ältere Eltern haben, es ist sehr gut erforscht, dass ältere Leute verlieren diese Meissner-Körperchen
davon. Das Meissner-Körperchen.
Der Meissner-Körperchen, die haben einfach weniger. Und die verschwinden mit des Alters. Dieser verschwindende Sinne hat sehr viel zu tun mit dem Fakt, dass viele ältere Leute stolpern. Und das ist oft sehr lebensgefährlich, weil das ist oft der Beginn von einer Spirale, die nach unten geht.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Neurobiologen Gary Lewin. Er leitet die Arbeitsgruppe Molekulare Physiologie der somatosensorischen Wahrnehmung am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin. Sie haben es gesagt, wir verlieren die Fähigkeit zu tasten im Alter. Also, wir verlieren sie nicht, aber sie wird schwächer. Was im Gegensatz aber dazu zunimmt, sind die Schmerzen, die wir empfinden. Eigentlich unpraktisch. Wäre ja eigentlich schön, wenn wir dahingehend auch abstumpfen. Das ist auch ein wichtiges Forschungsfeld von Ihnen, diese Schmerzforschung. Wie habe ich Schmerz eigentlich zu verstehen? Ist das dann sozusagen eine Art Überreaktion unserer Sensorik, dass wir mechanische Reize übertrieben wahrnehmen oder dass sie ein übertrieben hohes Maß an elektrischen Reiz zur Folge haben?
Ja, teilweise ja. Aber erstmal muss man verstehen, es gibt ja 2 Arten von Rezeptoren in der Haut. Eine Art sind, was ich nenne, als Nozizeptoren. Manche sagen Schmerzrezeptoren. Die sind Rezeptoren, die auch mechanisch sensibel sind, aber die haben in der Regel eine höhere Schwelle, aktiviert zu werden. Und diese Rezeptoren sind verschaltet und in unserem Gehirn ganz wichtig für die Wahrnehmung von schmerzhafter Stimulation, weil die erlauben uns, Dinge zu vermeiden, die potenziell gefährlich sind oder uns verletzen kann. Das brauchen wir. Wenn ich etwas greife, ich muss das nicht übertreiben. Ja? Wenn ich mehr Kraft ausübe als nötig, ich würde mich selber verletzen. Und diese Rezeptoren sind dafür da, dass wir dann solche Dinge vermeiden. Es gibt ja tragische Beispiele. Es gibt ja Kinder, die überhaupt keine Schmerzrezeptoren haben. Es gibt eine Mutation in der Entwicklung von diesen Rezeptoren. Und es ist nicht häufig, aber die Kinder haben es schwer, ein Erwachsenenalter zu erreichen, weil die sich selbst ständig verletzen.
Ah, da gab es mal ein berühmtes Beispiel, ne? Aus Pakistan, glaube ich.
Ja, Junge. Der könnte durch Feuer laufen zum Beispiel. Und es gibt mehrere Leute, die diese Krankheit haben. Und jetzt inzwischen, es wurde relativ früh erkannt und die Kinder sind besser verhütet als in der Vergangenheit.
Behütet.
Es gibt Bilder aus den 50er Jahren von Patienten, die glücklich aussehen, aber die haben einen Finger verloren, Knochen sind gebrochen. Das ist so wichtig, dass wir diesen Schmerzsinn haben. Aber im Alter ist es tatsächlich so, dass es gibt sehr viele Krankheiten, Diabetes zum Beispiel, wo diese Schmerzrezeptoren überempfindlich werden. Und das heißt, dass die würden jetzt aktiviert von mechanischer Reize, die normalerweise diese Zellen nicht aktivieren. Und das ist ein Grund, warum viele Patienten sogenannten neuropathischen Schmerz haben, weil diese Rezeptoren pathologisch geworden sind. Und es ist ja nicht immer klar, warum das der Fall ist. Aber ich würde behaupten, dass der Primärdefizit ist in dieser mechanischen Wahrnehmung von den Rezeptoren. Die sind übersensibel gegenüber diesen mechanischen Wahrnehmung. Und deswegen arbeiten wir auf solche Proteine, weil wir denken, wir haben eine Protein entdeckt, der sehr wichtig ist für die Tastsinn und der moduliert die Sensibilität von Ionkanäle. Und wir haben gesehen, dass diese Protein in schmerzhaften Bedingungen hochreguliert ist, sodass diese Protein erniedrigt die Schwelle, dass die mechanischen Reize den Schmerzrezeptoren dann aktivieren.
Das erforschen Sie ja mit Hilfe ganz besonderer Tiere, den Nacktmullen. Das sind so mausähnliche Nagetiere. Die bekommt man hierzulande nie zu Gesicht, weil die erstens tief unter der Erde leben und zweitens eher afrikanische Gefilde bevorzugen. Aber wer sie sieht, dem fällt fieserweise meistens zuallererst das Wort hässlich ein. Die sind ungefähr 10 cm klein, haben kein Fell, also so nackthautig, sind rosa, gräulich farben, haben 2 sehr lange vorstehende Nagezähne. Ich würde sagen, der Cuteness-Faktor ist eher gering. Wie sind Sie denn auf die aufmerksam geworden?
Ja, das ist vor vielen Jahren. Durch einen Kollegen habe ich einen anderen Forscher kennenlernen können. Das war der Thomas Park. Und er hat mit Nacktmüller geforscht und er war primär interessiert in der Hörsinn von Nacktmüller, weil die unterirdisch leben. Die sind blind, komplett blind. Und er war interessiert in das Nacktmüll-Hörsinn. Aber der hat ja auch Zufall beobachtet, dass diese Tiere nicht reagieren auf Substanzen, die normalerweise schmerzhafte. Das ist die Chili-Pfeffer.
Chili-Pfeffer. Haben die denn unter der Erde Chili-Pfeffer konsumiert?
Wahrscheinlich nicht.
Das ist, oder er hat im Homeoffice Lunch gehalten.
Ich weiß nicht, warum er auf die Idee kommt, aber Capsaicin ist der aktive Zutaten von Chili. Und wenn man Capsaicin unter die Haut oder auf die Haut tut, man hat einen brennenden Schmerz. Und er hat ja gefunden, dass diese Tiere einfach nicht reagiert hat auf diese schmerzhafte Substanz.
Und das hat er Ihnen erzählt, Ihnen als Schmerzforscher.
Genau. Dann ist er zu mir gekommen in Berlin mit seinen Tieren und wir haben versucht, das zu untersuchen, warum das der Fall ist.
Und das führte ja dazu, dass Sie inzwischen am Max-Delbrück-Zentrum in Buch, ich glaube, 12 Kolonien?
Ah, nö, wie wir haben Tiere? Mehr als 20 Kolonien und mit um die 450 Tiere.
Je Kolonie.
450 total insgesamt.
Ah, insgesamt. Mhm. Also Sie haben mittlerweile eben diese Mitbewohner im Labor und haben auch inzwischen so viele erstaunliche Eigenschaften an den Nacktmullen entdeckt, dass Sie fast in die Versuchung geraten wären, wahrscheinlich doch noch in die Verhaltensforschung abzubiegen. Aber Sie interessiert besonders eben dieser Faktor, dass Sie kaum oder keinen Schmerz empfinden können. Haben Sie denn mittlerweile schon verstanden, woher das kommt?
Ja, wir verstehen teilweise, warum das so ist. Zum Beispiel, ich habe vorher genannt, dieser Rezeptor bei Kindern, der ausgeschaltet ist, dann die Kinder entwickeln keine Schmerzrezeptoren. Und wir haben tatsächlich gefunden, dass dieser Rezeptor gibt es auch bei Nachtmull. Und dieser Rezeptor hat Mutationen angesammelt, die vermindert die Aktivität von diesem Rezeptor. Und das führt dazu, dass Nacktmülle einfach weniger Schmerzrezeptoren besitzen als andere Nagetiere. Das heißt, dass die haben eine verminderte Schmerzsinn durch die Anzahl von Schmerzrezeptoren ist vermindert. Und das ist sehr interessant, weil dieser Rezeptor ist auch sehr interessant für die Schmerzforschung, weil das ist involviert in unsere Sensibilisierung für Schmerz. Auch bei Erwachsenen, wenn dieser Rezeptor aktiviert ist, kriegen wir ein so-called Hyperalgesie. Das heißt, wenn man ist hypersensitiv gegenüber schmerzhafter Stimulation. Und es gibt ja tatsächlich Medikamente, die dafür entwickelt sind. Das sind Antikörper und diese Antikörper sind sehr gut als Schmerztherapie. Die sind inzwischen eingesetzt bei Tieren. Die sind jetzt bei jeder Tierart zu kriegen für Hunde, die arthritische Schmerz haben und funktionieren hervorragend. Das heißt, dass dieses Medikament ist praktisch schon erfunden worden bei Nacktmüll vor 20 Millionen Jahren. Die haben das Mechanismen schon in der Evolution entdeckt. Und das war ein sehr interessanter Befund, weil es ist ja schön zu sehen, dass was wir jetzt erforschen und wir denken, dass wir neu finden, hat die Evolution schon genutzt.
Ja, warum die Nacktmulle haben ja eh so einiges, was wir eigentlich auch ganz gern hätten, nämlich ein extrem langes Leben. Ja. Dafür, bis auf wenige Ausnahmen, keinen Sex, muss man sich dann halt überlegen. Und die brauchen auch noch wenig Sauerstoff und noch vieles andere mehr. Aber jetzt freut uns das ja für die Nacktmulle und auch für die Hunde und Katzen, dass die Nacktmulle nicht schmerzempfindlich sind und dass man daraus Medikamente für Hunde und Katzen ableiten konnte. Aber was nützt denn uns Menschen dieses Wissen? Weil wir haben ja sehr viele chronische Schmerzpatienten, denen auch Opioide nicht zu helfen scheinen.
Absolut, ja. Ja, ja, das ist leider so, dass dieselben Antikörper ist entwickelt worden für Menschen. Es war in Phase 3 klinischer Trials sehr erfolgreich. Das heißt, dass die Menschen könnten eine Spritze pro Monat kriegen und waren praktisch schmerzfrei für einen Monat.
Chronische
Schmerzpatienten, arthritischer Schmerz, so Gelenkschmerzen. Aber leider war so eine kleine Anzahl, glaube ich 5% von den Patienten, hatten eine Nebenwirkung. Und diese Nebenwirkung war eine Schädigung von das Gelenk. Und das hat geführt, dass die das nicht genehmigt haben. Leider. Aber das ist nicht die letzte Hoffnung. Es gibt ja noch neue Clinical Trials mit einem neuen Medikament, der ähnlich ist und dieselben Mechanismen besitzt. Und das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, weil diese Nebenwirkung vielleicht nicht auftritt. Und ich hoffe, dass diese Mechanismen irgendwann bei Menschen genutzt wird. Parallel dazu, wir glauben fest in unserer Arbeitsgruppe, dass wir müssen nicht diesen Weg nehmen, um Schmerz zu lindern. Wir können auch die Mechanotransduktion nutzen. Das heißt, diese Fähigkeit von Rezeptoren, mechanische Reize in elektrische Impulse zu übersetzen, nutzen, um neue Medikamente zu finden. So, wir sind aktiv dabei, kleine Moleküle zu entwickeln, die diesen Prozess direkt steuern oder unterbinden. Und das ist ein langer Weg, aber wir sind dabei und glauben fest, das wird eine sehr fruchtbare Strategie, um neue...
Fruchtbar, nicht furchtbar.
Fruchtbare Strategie, um neue Analgetika zu entwickeln.
Umso da sind mehr, Sie im Buch dran beteiligt.
Das sind wir.
Aber
wir sind
Grundlagen
aktiv dabei und wollen in den nächsten paar Jahren auch Auskundungen, die Richtung machen und hoffentlich bringen wir das irgendwann zu Patienten. Natürlich ist es immer noch sehr wichtig, diese Mechanismen zu erforschen, weil wir wissen, was wir nicht wissen. Wir wissen 4 Komponenten, die beteiligt sind, aber glauben fest, dass es ja noch viele mehr sind. Ich nehme der Fadenwurm als Beispiel. Winzige Würmer, und der Fadenwurm ist sehr einfach, hat insgesamt nur 300 Neuronen in seinem Körper und jeder Wurm hat nur 6 Tastrezeptoren. Und durch Genetik ist gefunden worden, dass diese kleinen Rezeptoren brauchen mindestens 16 Proteine, um diese Tastsinn beizuhalten. Wenn ein kleines Tier wie ein Fadenwurm 16 Proteine besitzt und braucht, muss der Mensch wahrscheinlich viel, viel mehr. Hm. Und deswegen sind wir wirklich auf die Spitze des Eisbergs, wenn es zu verstehen von diesen Tasten kommt.
Ich glaube sowieso, wenn wir was mitnehmen, auch aus diesem Gespräch, dann ist es die Tatsache, dass es sehr, sehr kompliziert ist, diesen Prozess zu verstehen, wie wir tasten und fühlen. Und da frage ich mich, in der Robotik und auch in der Prothesenentwicklung gibt es ja jetzt Ansätze zu versuchen, sowas wie eine künstliche Haut zu entwickeln, die dann eben taktile Empfindungen auch simulieren kann, um Robotern oder eben Prothesenträgern ein besseres Gefühl für die Umgebung zu geben. Das müsste ja dann doch von der Schwierigkeit, also davon sind wir doch wahrscheinlich Millionen von Meilen entfernt, oder?
Ja, aber es gibt ja sehr aktive Forschungen in diesem Bereich. So, eine Kollege von mir, der leider letztes Jahr sehr früh gestorben ist, Sleeman Benzmeyer in Chicago, hat tolle Ansätze gemacht. Der arbeitet mit Menschen mit Amputationen. Diese Menschen oft können jetzt einen robotischen Arm kriegen. Mhm. Und diesen robotischen Arm kann die Menschen auch steuern durch ihren Gedanken sozusagen, weil es wird dann durch die Nervenendigungen oder durch die Motorik eine Schnittstelle gemacht. Und was die festgestellt haben, ist, dass die Menschen können diese Arme und auch die Finger gut bewegen, aber ohne eine Rückkopplung von Tastrezeptoren funktioniert das nicht. Und die haben so künstliche Tastrezeptoren in die Fingerspitze von der robotischen Arm eingesetzt. Und diese Tastrezeptoren hat das Patienten erlaubt, das ganz flüssig und leicht zu bewegen. Und das heißt, es gibt ja wirklich tatsächliche robotische Ansätze. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass jeder, wenn der Roboter kommt zu uns im Haus, als Domestic-Roboter, es muss ja eine Tastsinn haben, weil das Tastsinn ist wahrscheinlich notwendig, dass dieser Roboter flüssig durch die Gegend sich bewegen kann. Und das ist sehr interessant, aber es hat echte Konsequenzen für Leute. Mit der Rückkopplung hat das ja viel besser funktioniert, als ja nur in einen Weg zu tun.
Jetzt forschen Sie ja schon seit so vielen Jahren, seit 3 Jahrzehnten am Tastsinn, und das war lange eine Nische. Jetzt gibt es aber zunehmend Interesse aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Wir haben gerade über die Robotik gesprochen, aber auch aus der Industrie im Bereich Gaming, ne, dass für Spielkonsolen Hersteller versuchen, zunehmend haptisches Feedback zu integrieren, um ein authentischeres Spielerlebnis zu wecken. Verschafft Ihnen das auch eine gewisse Genugtuung, dass der Tastsinn endlich mal besser zur Geltung kommt?
Das ist schön. Das ist schön, dass es ja mehr Interesse da ist. Wie Sie sagen, das ist ja schon ein bisschen Nische gewesen. Aber ich glaube, wir haben ja viel, viel mehr zu lernen. Und umso biologischer das wird, umso besser. So, das heißt, dass man muss auf die biologischen Eigenschaften, weil ich sage immer, die Evolution ist das beste Hersteller von Geräten. Evolution hat Billionen Jahren genutzt, um Tiere die besten Eigenschaften zu widmen. Und ich glaube, Tastsinn ist ein sehr gutes Beispiel davon.
Gary Lewin, danke schön für das Gespräch.
Danke.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professor Gary Lewin. Er ist Neurobiologe und erforscht am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin-Buch den menschlichen Tastsinn und das Geheimnis unseres Fühlens. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.